ARD.
Prävention müssen wir wirklich grundsätzlich auf allen Ebenen denken. Es fängt schon an, wo noch überhaupt gar keine Gewalt ist. Also wie ich mein Kind erziehe. Ob ich mein Kind dazu erziehe, Nein zu sagen oder einfach zu folgen und zu akzeptieren. Ob ich es zum Mitdenken erziehe oder dazu einfach alles zu akzeptieren, was passiert. Ob ich Handlungsalternativen aufzeige bei Streit, außer zu explodieren. Also das fängt dort an, das setzt sich im Kindergarten fort, das setzt sich in der Schule fort. Im Grunde genommen alle Ebenen, die wir in unserer biografischen Entwicklung durchlaufen, können uns, wenn es gute Interventionen gibt, gute Anleitungen, dazu führen, dass wir uns anders entwickeln. Also sowohl als Betroffene als auch als Täter.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ich bin Jessica Wiener. Ich wünsche einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu unserem Lunch Talk Soup and Science. Eine Kooperation von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Einfache Kost wird es heute nicht, was wir besprechen wollen. Es geht um das Thema häusliche Gewalt. Ein sehr komplexes Thema, das durchaus Fragen aufwirft. Zum Beispiel, wie kommt es dazu? Wer wird zu Tätern, wer zu Opfern? Wie wird Opfern geholfen? Was passiert eigentlich mit den Tätern? Was muss passieren, damit diese Form der Gewalt weniger wird? Zu all dem und viel mehr forscht die Diplompsychologin Stefanie Johann. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin und an der Uni Münster und wirkt beim EU-Forschungsprojekt Improve mit. Ziel des Projektes ist es, die Hürden bei der Hilfesuche für Betroffene von häuslicher Gewalt zu senken, damit diese frühzeitig Unterstützung erhalten können. Heute ist Frau Johann zu Gast bei uns im Soup & Science. Hallo Frau Johann.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Johann, eine erste Hürde beim Kampf gegen häusliche Gewalt dürfte schon folgende sein: die Gewalt frühzeitig als diese zu erkennen. Was zählt denn alles zu häuslicher Gewalt?
Das ist nicht nur physische Gewalt und es ist auch nicht nur Gewalt, die sich gegen Frauen richtet und durch Männer ausgeübt wird. Und da sind wir schon so bei den ersten Stereotypen. Deswegen wird es womöglich häufig nicht erkannt, weil man von diesem Bild ausgeht. Es ist aber auch Gewalt, die von Frauen sich gegen Männer richtet oder gleichgeschlechtliche Gewalt. Es ist Gewalt, die weit mehr als physische Gewalt ist, nämlich psychische Gewalt in allen erdenklichen Formen, also Kontrolle auf allen Ebenen, zum Beispiel Zwangskontrolle, die dazu führt, dass eine Familie auseinandergeht, also dass der Sozialkontakt mit der Familie zunehmend reduziert wird, dass der Freundeskreis zunehmend reduziert wird. Also das ist eine ganz typische Taktik von TäterInnen, die Kontrolle zu übernehmen über das Leben und zu isolieren. Es kann aber auch andere Formen von Kontrolle sein, die in den digitalen Raum mit übergeht, die in Form von Stalking stattfindet. Das kann sozioökonomische Gewalt sein, also der Zugang zu finanziellen Mitteln wird eingeschränkt oder der Zugang zu medizinischer Versorgung, zu Medikamenten. Also Gewalt kann sich eben auch gegen Ältere richten oder gegen Jüngere. Daher auch so viele Gewaltformen.
Und gibt es da ein Muster, einen typischen Verlauf bis hin zur Eskalation?
Es gibt nicht typische Fälle, aber typische Muster tatsächlich. Also Eigenschaften, die möglicherweise Täter haben oder Täterinnen und Eigenschaften, bestimmte Merkmale, die Opfer haben und Merkmale der Dynamik. Also wenn ich jetzt von der Täter-Opfer-Dynamik ausgehe, dann ist das nicht eine Gewaltbeziehung, die damit startet, sondern in der Regel ist es eine Liebesbeziehung oder eine Familie, in der Vertrauen mehr oder minder herrscht. Das ist erstmal so der Ausgangspunkt. Und dann kann sich das zunehmend zu Gewaltformen äußern, die sich intensivieren in Häufigkeit oder in der Form. Also zum Beispiel von verbaler Gewalt geht es dann über zu physischer Gewalt. Und das ist etwas, was nicht standardisiert stattfindet, also innerhalb einer bestimmten Zeitspanne, sondern zunehmend, fließend. Es kann ganz langsam sein, es kann aber auch blitzschnell sein, also von der Liebesbeziehung blitzschnell eskalieren. Das sind dann so diese Unterschiede und dann auch die Formen, die gewählt werden bei dieser Gewalt.
Mhm. Habe ich nun das Problem häusliche Gewalt erkannt? Gibt es eine weitere Hürde? Viele Opfer sprechen nicht drüber. Warum ist das so? Gibt es dafür eine psychologische Erklärung?
Es wird aus verschiedenen Gründen nicht erkannt. Also das ein Grund ist, dass die Betroffenen ungern darüber sprechen mögen. Also zum Beispiel aus Scham. weil sie in einer Gewaltbeziehung sind und sich dafür schämen oder weil zum Beispiel Taktik des Täters oder der Täterin ist, die Schuld beim anderen zu suchen. Das verursacht Scham. Aber auch Ängste, zum Beispiel nicht darüber zu reden, weil angedroht wird, es passiert noch was Schlimmeres, wenn du darüber redest. Mhm. Oder die Angst, wenn ich darüber rede, wer glaubt mir denn? Das ist auch wieder eine Taktik von TäterInnen, zu sagen, dir glaubt doch eh keiner, wenn du da jetzt dich an andere wendest. Das geht dann einher mit anderen Taktiken, also zum Beispiel dieser Isolation. Das funktioniert hervorragend, wenn man den Freundeskreis, den Familienverbund stört. Dann schweigen Betroffene, weil sie vielleicht nicht wissen, an wen sie sich überhaupt noch vertrauensvoll wenden sollen. Vielleicht, weil sie nicht wissen, wie der Zugang ins Unterstützungsnetzwerk sich überhaupt gestaltet. Vielleicht kennen sie das gar nicht. Vielleicht werden auch diese Informationen kontrolliert. Das kann sehr viele verschiedene Gründe haben. Vielleicht ist ihnen aber auch gar nicht bewusst, dass sie Betroffene häuslicher Gewalt sind. Mhm. Also bis hin dazu, dass sie anzweifeln, dass sie sich das vielleicht nur einbilden, weil auch das wieder Taktik ist.
Mhm. Genau dort will ja unter anderem das EU-Forschungsprojekt Improve ansetzen, eben bei der Unsicherheit über die Situation, aber auch bei der Sprachlosigkeit. Wie genau ist da der Weg, der gegangen wird bei dem Projekt?
Im Vorfeld, die Forschung, die stattgefunden hat, hat diese Barrieren untersucht. Also es wurden Betroffene befragt. Es wurden Interviews geführt mit Professionellen, die zum Ausdruck gebracht haben, welche Barrieren existieren. Betroffene wurden zum Beispiel auch gefragt, was ihnen helfen würde im Sinne von Technologien. Also es ging ganz konkret um die Entwicklung eines Chatbots als Unterstützung, ganz niederschwellig zu Unterstützung zu gelangen. Und ein ganz großer anderer Strang in dem Projekt ist, ExpertInnen zu befähigen, besser zu unterstützen. Das richtet sich an die Polizei, also an Streifenpolizisten, BeamtInnen, die mit häuslicher Gewalt fast täglich zu tun haben, vielleicht Unsicherheit haben. Also da wird über eine Plattform die Möglichkeit gegeben, Trainingsmaterial zu verwenden in der Ausbildung, in der Weiterbildung. Und das Gleiche für den sozialen Sektor, für den medizinischen Sektor und für den juristischen Sektor. Also die Idee ist zum einen, den Zugang zu erleichtern, indem man die Betroffenen direkt anspricht. Aber ganz relevant sind eigentlich diese ganzen Bezugspersonen, die noch besser unterstützen können, wenn sie sich mit diesem Phänomenfeld besser auskennen.
Ich will noch einen Blick auf diesen Chatbot werfen. Man sollte ja eigentlich meinen, dass gerade in so einer schwierigen Situation ein menschliches Gegenüber vielleicht geeigneter wäre. Wie soll der Chatbot es schaffen oder wie schafft er es, die Hemmschwelle zu senken der Betroffenen, dass sie sich Hilfe suchen?
Also meine erste Reaktion war die gleiche, als ich damals die EU-Ausschreibung gesehen habe und intuitiv dachte, das gehört überhaupt nicht in diesen Bereich. Aber wir haben eben unterschiedlichste Personen, die betroffen sind, unterschiedlichste Formen der Gewalt und damit nicht die Zielgruppe, sondern verschiedenste Zielgruppen. Und nicht jeder sucht die gleiche Art von Hilfe oder fühlt sich dadurch angesprochen. Es gibt Personengruppen, die möchten unbedingt direkt sprechen. Es gibt Personengruppen, die fühlen sich viel wohler, ihre Ängste, ihre Zweifel einem Chatbot gegenüber zu äußern, weil der nicht wertet, weil der Informationen nicht weiterverwendet. Das ist dann einfach eine ganz andere, anonyme Möglichkeit, sich auch zu informieren, wenn man noch keinen guten Zugang hatte bisher zu dem weiteren Weg, als zum Beispiel eine Hotline, wo man zwar auch anonym ist, aber mit einer menschlichen Person spricht.
Und der Chatbot reagiert dann sozusagen auf bestimmte Schlagworte und gibt mir dann die Zweige, wo ich dann weiterklicken kann und dann weitere Informationen bekomme?
Der Chatbot hat zwei Möglichkeiten, sich zu informieren. Das ist, also der Chatbot ist ein Chat, in dem ich Fragen stellen kann. Und der Chatbot ist auch eine Informationsdatenbank, in der Daten, also Informationen hinterlegt sind, die ich dann nach Kapiteln für mich auswählen kann. Zum Beispiel ist vielleicht meine Frage, was ist eigentlich Spurensicherung, also gerichtsfeste Spurensicherung? Oder was ist eigentlich Gaslighting? Das ist so ein Begriff, der ist für viele neu, aber ein ganz relevanter Begriff in diesem Themenfeld. Da kann man dann sich das anlesen oder eben in Kommunikation mit 108, so heißt dieser Chatbot, das für sich erarbeiten.
Schauen wir mal auf den Fall, wenn er bekannt wird und bei der Polizei landet, beziehungsweise auf die Rolle der Polizei. Im vergangenen Jahr waren es allein in Berlin 18.000 Fälle, die der Polizei gemeldet wurden. Sie haben unter anderem zu polizeilichen Interventionen bei häuslicher Gewalt geforscht. Was passiert denn typischerweise, wenn die Polizei eingeschaltet wird? Gibt es da einen vorgeschriebenen Ablauf?
Es gibt standardisierte Verfahren. Also gerade in Berlin ist es so, dass es Leitlinien gibt, die sind vor über 20 Jahren schon formuliert worden und werden auch weiter neuen Erkenntnissen entsprechend angepasst. Und die sehen ein bestimmtes Verfahren vor. Es gibt ja verschiedene Zugänge zur Polizei, aber wenn wir vom Einsatzgeschehen ausgehen, dann geht es erstmal darum, die Situation zu sichern, die Personen, die betroffen sind, zu trennen und zu rekonstruieren, was ist eigentlich passiert. Und das zu dokumentieren, also Spurensicherung zu betreiben. Und es ist eben dieser strafrechtlichere Bestandteil des Verfahrens, weil es ein Offizialdelikt ist, ist die Person automatisch Teil dieses Ermittlungsverfahrens, ob sie das möchte oder nicht. Also mit Person meine ich die betroffene Person. Wenn Beweissicherung, Dokumentation erfolgt ist, dann wird übergeleitet in diesem Gespräch zu einer Gefährdungsbewertung. Mhm. Da werden Risikofaktoren und Schutzfaktoren betrachtet, die entweder in der Person liegen, die die Gewalt ausübt oder die von der Gewalt betroffen ist, aber auch im Umfeld. Ein schützendes Umfeld ist zum Beispiel ein Schutzfaktor. Oder wenn ein Täter sagt, es ist mir aber total wichtig, dass ich mein Verhalten ändern kann, können Sie mir helfen? Wo finde ich denn Hilfe? Das sind zum Beispiel so Indikatoren dafür, dass eine Gefährdungsanalyse zu solchen Maßnahmen führt. Also das Ziel ist, das Risiko einzuschätzen und daraus die entsprechenden Maßnahmen abzuleiten. Und jetzt sind wir bei den Maßnahmen, die kommen dann tatsächlich eben erst an dem Punkt. Wichtig ist bei der Betrachtung der Maßnahmen, die zur Verfügung stehen, dass es nicht gegen das Opfer gerichtet ist, außer es geht wirklich um Leben und Tod. Mhm. Weil wenn die betroffene Person nicht mitwirkt, dann bringen auch diese Maßnahmen der Polizei nichts. Also eine Maßnahme kann zum Beispiel sein, eine Wegweisung auszusprechen. Das heißt, nach unserem deutschen Gewaltschutzgesetz, wer schlägt, geht. Egal ob Mann oder Frau, wer schlägt, geht. Es ist auch egal, wem das Haus gehört, wem die Wohnung, wer die Miete bezahlt. Die Polizei hat die Möglichkeit, erstmal der Wohnung zu verweisen oder wenn es zum Beispiel missachtet wird, ein Annäherungs- und Kontaktverbot auszusprechen. Das sind vorübergehende Maßnahmen. Also wenn es darum geht, dass das Täterverhalten trotzdem weiter hoch in einem riskanten Bereich ist und die Gewaltbetroffene weiterhin bedroht wird, dann ist es angemessen, auch vor Gericht zu erwirken, dass diese Maßnahmen sich länger fortsetzen. Also sonst entfällt quasi solche Maßnahmen noch spätestens 2 Wochen in der Regel. Eine weitere Maßnahme ist Gefährderansprache. Also wenn zum Beispiel der Täter, die Täterin nicht vor Ort ist, die aufzusuchen und ihr ganz eindringlich klar zu machen, dass es sich um eine Straftat handelt, dass ermittelt wird, dass weitere Verläufe beobachtet werden. Und dass Gewalt schlicht und einfach nicht geduldet wird. Also das kann auch einen guten präventiven Effekt haben.
Da sind wir bei dem Punkt, Sie hatten vorhin schon erwähnt, dass oft auch die Angst geäußert wird, dass die Opfer die Angst haben, dass die Situation schlimmer wird, wenn die Polizei eingeschaltet wird. Dass der potenzielle Täter wütender werden könnte, sich rächen würde wollen. Wie können potenzielle Opfer denn davor geschützt werden?
Das ist der springende Punkt. Also wenn zum Beispiel gar nicht die betroffene Person selbst die Polizei gerufen hat, sondern ein besorgter Nachbar oder ein Nachbar, der sich über den Lärm aufregt, dann ist trotzdem die Frau oder die betroffene Person in diesem Ermittlungsverfahren betroffen. Ne? Und es kann gewalteskalierend wirken, wenn der Täter auffliegt. Dafür sind diese Maßnahmen gedacht. Also eine Möglichkeit ist die Wegweisung, also wirklich eine örtliche Trennung vorzunehmen. Die nächste Stufe ist zu sagen Annäherungsverbot, also nicht in den bestimmten Umkreis dieser Person zu gehen. Nächste Steigerung ist Kontaktverbot. Ganz drastisch wird es, wenn ständig und immer wieder dagegen verstoßen wird. Das muss die betroffene Person aber bei der Polizei auch melden. Dann wäre eine Möglichkeit, die in Gewahrsam nahmen. Meistens ist es aber so, dass ab einem bestimmten Punkt die Frau geht, um sich zu schützen.
Emotionaler Druck, Erpressung, Schubsen, Schlagen, Vergewaltigung, Mord, all das kann bei häuslicher Gewalt passieren. Tausende Fälle werden jedes Jahr der Polizei gemeldet. Wie kommt es zu dieser Gewalt? Wie kann den Opfern geholfen werden? Wie soll mit den Tätern umgegangen werden? Und was muss passieren, damit diese Form der Gewalt weniger wird? Das ist Thema heute in unserem Lunchtalk Soup and Science, eine Kooperation von rbb24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Ich bin Jessica Wiener und mein Gast ist Diplompsychologin Stefanie Johann. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin und der Uni Münster. Der Fokus ihrer Arbeit liegt vor allem im verbesserten Opferschutz. Wir haben jetzt über das Hilfesystem schon so ansatzweise gesprochen. gesprochen, wenn eine Gefahreneinstufung vorgenommen wurde und dabei ein Hochrisikofall festgestellt wird, kommt das zu sogenannten Fallkonferenzen? Was ganz grob muss ich mir darunter vorstellen?
Wir haben einen kleinen Sprung gemacht, weil wir tatsächlich die Versorgung, die proaktive Verbindung von Betroffenen mit dem psychosozialen Netzwerk oder anderen Hilfeeinrichtungen übersprungen haben. Das käme noch davor, weil es hängt eng miteinander zusammen, weil es geht im Grunde genommen um die gleichen Akteure. Die Idee ist, wenn häusliche Gewalt gerade vorgelegen hat in einem Einsatzgeschehen, dann ist es ja noch frisch. Das hat eine ganz andere Wucht im Erleben der betroffenen Person als dieses tägliche Erleben, wo Gewalt stattfindet, der Täter sich womöglich entschuldigt, also eine gewisse Entspannung stattfindet, dann wieder eine neue Eskalation stattfindet. Also da haben wir so Gewöhnungsprozesse und keine Möglichkeit einzugreifen, weil wir nichts davon wissen. Wenn wir aber die Frau oder die betroffene Person dort abholen, wo sie in dieser Schockreaktion ist, dann wissen wir aus der Forschung, das ist ein unglaublich guter Zeitpunkt, um das Hilfesystem mit an Bord zu holen. Da besteht eine höhere Bereitschaft. Und deswegen gibt es den proaktiven Ansatz. Also die Polizei wird Betroffene fragen, möchten Sie gerne, dass wir Sie mit dem Unterstützungssystem verbinden? Und in Berlin ist es dann so, dass die also mit dem Einverständnis der betroffenen Person diese Daten weitergegeben werden. Bei Frauen ist es BIG e.V., bei Männern ist es, wenn ich richtig informiert bin, eher die Opferhilfe. Aber relevant ist, diese Daten werden weitergegeben und dann meldet sich jemand proaktiv bei der gewaltbetroffenen Person und unterbreitet Angebote und ist Wegweiser in das Unterstützungssystem. Bei den Fallkonferenzen ist die Idee, dass wenn eine gewaltbetroffene Person im Unterstützungssystem in irgendeiner Form angedockt ist. Das kann sein über eine Beratungsstelle, über eine medizinische Versorgung, über das Jugendamt. Es können verschiedenste Akteure sein. Dann liegen Informationen vor, die es helfen, besser zu erkennen, wie hoch ist das Risiko und wo können wir Unterstützung ansetzen. Also es geht darum, anstelle dieses limitierten Zugangs der Polizei zu Informationen, viel mehr Informationen auf den Tisch zu legen und auch viel mehr Möglichkeiten für Maßnahmen zu entwickeln, die über polizeiliche Maßnahmen weit hinausgehen. Und das sind die Fallkonferenzen. Also wenn ein Hochrisikofall vorliegt, wird geprüft, wer hat den Kontakt zu dieser Person, also welche Institution ist mit dieser Person verbunden und kann zu einer Fallkonferenz und einer Lösungsfindung beitragen. Die werden eingeladen. Da gibt es in den Bundesländern verschiedene Verfahren, wie schnell das funktioniert, ob das digital ist oder ob das vor Ort stattfindet. Und ganz wichtig ist, dass da einfach eine Riesenhürde ist, was die Weitergabe solcher sensibler Daten angeht.
Also das Datenschutz
muss mit dem Einverständnis der betroffenen Person stattfinden, aber dann kommt es zu einer solchen Fallkonferenz.
Oft brauchen Betroffene eine Trennung vom Täter, wir haben es schon angesprochen, und Zuflucht. Sie haben zwar von einer Wegweisung gesprochen, aber oft ist es ja auch die Frau, die geht. Also ich denke da jetzt an Frauenhäuser zum Beispiel. Wie ist denn das derzeit hierzulande geregelt?
Also das ist unterschiedlich. Wenn die Frau über Ressourcen verfügt, selber Schutz zu suchen, wird sie das tun. Zum Beispiel bei Verwandten, bei Freunden oder vielleicht verfügt sie über finanzielle Mittel, umzuziehen, wegzuziehen. Das ist eine Möglichkeit, sich zu schützen. Die Frauenhäuser sind gedacht für die Notfälle, in denen das nicht gegeben ist, weil zum Beispiel niemand da ist, weil die finanziellen Ressourcen fehlen. Aber natürlich ist vor allem der Schutzgedanke auch nochmal ein viel, viel stärkerer, weil die geheim sind. Also wenn es angebracht ist, sich wirklich zu verstecken, von der Bildfläche zu verschwinden, dann ist es mehr als eine Trennung. Dann sprechen wir eben von einer Schutzunterkunft und das sind die Frauenhäuser. In Berlin ist das BIG, also die Hotline, die jede und jeder anrufen kann. Und alle Frauenhäuser in Berlin sind verpflichtet, regelmäßig mitzuteilen, ob Plätze vorhanden sind. Und dann werden die über die Hotline vergeben. Aktueller Stand ist, dass kein Platz frei wäre.
Da möchte ich ganz kurz die Istanbul-Konvention erwähnen, die ja auch Deutschland unterschrieben hat. Nach der müssten in Deutschland mindestens 21.000 Frauenhausplätze vorhanden sein. Die werden benötigt. Laut Statistik von 2022 gibt es aber derzeit nicht mal 7.000. Das könnte man eigentlich als Bruch dieser Unterschrift sehen. Vom Verein Frauenhauskoordinierung kommt auch immer wieder die Forderung, dass es ein Hilfesystem brauche, in dem jede Frau die Hilfe bekommt, die sie braucht, ohne bürokratische Hürden. Wir haben jetzt viel über Hürden gesprochen. Was sind denn die bürokratischen Hürden, die da im Weg stehen?
Also es fängt schon damit an, wenn es zum Beispiel zu einer Wegweisung oder zum Annäherungs- und Kontaktverbot kommt, dass die Frau innerhalb doch sehr kurzer Zeit selber dafür verantwortlich ist, das gerichtlich verlängern zu lassen. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, was teilweise für Ereignisse, Gewaltereignisse vorliegen, dann kann ich mir schwer vorstellen, solche Gänge für mich zu übernehmen. Da kommt das Unterstützungsnetzwerk natürlich ins Spiel. Also die beraten juristisch, die begleiten auch. Also das ist aber im Grunde genommen erstreckt sich das Bürokratische über weit mehr. Also zum Beispiel geht es ja dann auch um die Beantragung von Geldern. Es geht darum, sich in bestimmten Registern zum Beispiel zu löschen, damit, wenn ich mich wegbegebe von diesem Ort, um zu verschwinden, nicht aber über die Krankenkasse erreichbar bin, weil der Täter dort so schlau ist, anzurufen. Also das sind ganz viele einzelne Mosaiksteinchen, die zum einen rückverfolgbar machen, wo sich eine Frau, die sich zu schützen versucht, durch Untertauchen quasi diese Mosaiksteinchen löschen muss. Dann sind ganz viele gerichtliche Belange. Da kommt das Familiengericht auch mit ins Spiel. Da geht es ums Umgangsrecht. Mhm. Dann kommt es ja auch zu einem Gerichtsverfahren, wenn die Beweislage ausreichend gesichert ist, dass es dazu kommt. Das ist sehr viel, nicht nur Bürokratie, sondern eben vor allem auch juristische Gänge.
Also man sieht, vom Opfer wird viel verlangt. Es muss die Gefahrensituation erkennen, sich aktiv Hilfe suchen, sich im Fall der Fälle trennen und auch eben noch Zuflucht suchen und das, was Sie sagten, alles weiterverfolgen. Eine ganz schöne Last. Schauen wir kurz mal zum Täter. Wie wird denn mit denen umgegangen?
Im Idealfall ist er bereit, einer Täterarbeit zuzustimmen und an sich zu arbeiten. Im Idealfall sind solche Plätze auch vorhanden und erreichbar. Das fängt damit schon an, dass es in Deutschland nicht überall gegeben ist. Der Täter hat natürlich mit strafrechtlichen Konsequenzen zu tun, mit einem Ermittlungsverfahren, das gegen ihn läuft. Ja.
Gibt es eigentlich so etwas wie einen typischen Täter?
Also es fängt ja schon damit an, dass er nicht unbedingt ein Er sein muss, ne, sondern eine Sie sein kann. Es gibt auch da wieder so Merkmale, zum Beispiel, die in der Person liegen. Häufig werden Täter so auf die narzisstische Schiene geschoben, also die gekränkt sind, ihre Impulskontrolle gut im Griff haben und daher explodieren, also möglicherweise weniger Kompetenzen haben in konstruktivem Streiten. Was auch immer wieder in Verbindung gebracht wird mit Tätern, ist eine bestimmte Biografie. Eine schwere Kindheit. Also als Psychologin fällt es mir immer sehr schwer, das zu sagen, weil es so entschuldigend klingt. Mhm. Also das ist nicht als Entschuldigung gedacht, aber es ist so, dass wenn in der Kindheit vielleicht selber Gewalt erlebt wurde oder wenn in der Kindheit Gewalt normalisiert war, woher soll anderes Verhalten kommen? Also wie soll sich das ausgebildet haben? Da setzen eben zum Beispiel auch Maßnahmen an. Impulskontrolle, dass Verhaltensalternativen erlernt werden. Dass aber auch die innere Einstellung verändert werden muss, wenn es sich wirklich um ganz klare Gewalt gegen Frauen handelt. Also um eine patriarchische Struktur, die dahinter steckt.
Prävention ist ja wohl das passende Stichwort und die müsste, wenn ich sie richtig verstehe, eigentlich schon ganz grundlegend anfangen, gesellschaftlich.
Naja, Prävention müssen wir wirklich grundsätzlich auf allen Ebenen denken. Das fängt schon an, wo noch überhaupt gar keine Gewalt ist. Also wie ich mein Kind erziehe. Ob ich mein Kind dazu erziehe, Nein zu sagen oder einfach zu folgen und zu akzeptieren. Ob ich es zum Mitdenken erziehe oder dazu einfach alles zu akzeptieren, was passiert. Ob ich Handlungsalternativen aufzeige bei Streit, außer zu explodieren. Also das fängt dort an, das setzt sich im Kindergarten fort, das setzt sich in der Schule fort. Im Grunde genommen alle Ebenen, die wir in unserer biografischen Entwicklung durchlaufen, können uns, wenn es gute Interventionen gibt, gute Anleitungen dazu führen, dass wir uns anders entwickeln. Also sowohl als Betroffene als auch als Täter.
Ich möchte noch einen letzten Blick auf das EU-Forschungsprojekt werfen. Sie hatten eine Trainingsplattform erwähnt. Vielleicht das als positiver Ausblick.
Ja.
Was kann die und was soll die ermöglichen? Im Opferschutz sind wir ja wieder.
Genau, also den Gedanken, den hatte ich schon skizziert, dass es darum geht, die ExpertInnen, die mit Betroffenen häuslicher Gewalt arbeiten, dazu zu befähigen, noch besser umzusetzen, was an Maßnahmen von ihnen gefordert ist. Das kann in Form von zusätzlichen Informationen sein. Das kann aber auch zum Beispiel so etwas sein, wie nochmal die Stereotype aufzugreifen, die überhaupt dahinter stehen, also zu sensibilisieren. Es reicht zum Beispiel als Polizeibeamter, Beamte nicht, die Maßnahmen zu kennen, das kennen die. Sondern zu verstehen, wenn ich nicht so typische Gewaltform habe, die auch zu erkennen und auch die zu dokumentieren oder auch auf mich selber dabei zu achten. Also wenn ich merke, dass mich solche Fälle sehr belasten, Selbstfürsorge zu betreiben. Also dieses Spektrum der Plattform ist sehr, sehr groß. Diese Plattform, die gab es schon im Vorprojekt im Prodova. Und das ist jetzt mal auch für mich so ein schöner Beweis, wie Forschung funktioniert, wenn sie an etwas andockt, was vorher produziert wurde oder entwickelt wurde. Die Idee ist tatsächlich eben, diese Plattform zu verstetigen. Sie wird gerade auch evaluiert, um sie Ausbildenden in diesem Bereich zur Verfügung zu geben als Fundquelle für Trainings.
Wie man sieht, häusliche Gewalt, ein sehr komplexes Thema, dem wohl doch immer noch viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Diplompsychologin Stefanie Giljohann war das im Gespräch zu Gast im Lunch Talk Soup and Science, eine Kooperation von rbb24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Frau Giljohann ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin und an der Uni Münster, der Schwerpunkt ihrer Arbeit der Opferschutz. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von rbb24 Inforadio. Wir lieben das Warum.